Was ist morgen? Welche Herausforderungen stehen vor uns morgen? Und wir dürfen zum Thron der Gnade kommen und einfach sagen, aber. Diesen offenen, direkten Zugang in die Gegenwart Gottes. Wir sehen hier auf dem Bild das transportable Heiligtum, die sogenannte Stiftshütte, wie Martin Luther das genannt hat. Es war ja so, das Volk Israel musste freiwillig und bereitwillig sein für dieses Projekt. Gott hatte Mose auf dem Berg Sinai gezeigt, wie dieser Tempel gebaut werden sollte, aus welchen Materialien, aber die Materialien mussten geliefert werden und auch die Arbeit musste getan werden von dem Volk Israel. Jeder, der willigen Herzens war, war mit dabei. Das wird so beschrieben in 2. Mose 25 bis 40. Und da musste man eben insgesamt 14 verschiedene Materialien liefern. 2 mal 7. Und darum hat Luther dann dieses transportable Heiligtum genannt, die Stiftshütte, weil man eben dafür stiften musste. Also, das Ganze führt uns zurück in die Zeit des Auszugs aus Ägypten, der nach der strikten Chronologie stattgefunden hat, sehr früh, nämlich 1606 vor Christus. In der säkularen Archäologie spricht man hier in Europa vom Ende des Neolithikum, der Jungsteinzeit. Ja, aber in Ägypten konnte man schreiben und hatte auch schon die Buchstabenschrift genau in dieser Zeit. Und Mose konnte damals ab dem Auszug die 5 Bücher Mose schreiben. Und da haben wir eben ganz ausführlich die Beschreibung der Stiftshütte. 3 Monate nach dem Auszug kam Israel am Fuß des Berges Sinai an. Und da bekamen sie das Gesetz von Gott, zusammengefasst in 10 Geboten, auf den 2 Tafeln, aber dann hunderte von Geboten mit dazu. Und eben auch eine ganz genaue Beschreibung eines Elementbaus. Das klingt sehr modern. Aber vor 3600 Jahren, und dieser Elementbau ist im Detail beschrieben in 2. Mose 25 bis 40, wie gesagt. Und was auffällt, die Schöpfung, die doch die Herrlichkeit Gottes und seine Majestät und Souveränität in einer so gewaltigen Art und Weise zeigt, Himmel und Erde, das ganze Universum, das wird beschrieben in 2 Kapiteln. 1. Mose 1 und 2. Die Stiftshütte, 2. Mose 25 bis 40. Und das muss schon ein Hinweis sein, da liegt etwas ganz Gewaltiges verborgen. Und in der Tat ist es so. In der Bibel heißt dieses Heiligtum über 140 Mal im Hebräischen Ohel Moed. Und das heißt Zelt der Zusammenkunft, Zelt der Begegnung. Und das drückt etwas aus, wie Gott ist. Und das sehen wir nicht unbedingt, wenn wir das Universum, den Sternenhimmel anschauen und all die Wunder in der Biologie, da sehen wir nicht, dass Gott so ist, dass er nämlich eine Begegnung haben möchte mit uns. Ohel Moed, Zelt der Zusammenkunft, Zelt der Begegnung. Das bedeutet, Gott möchte, dass wir ihm persönlich begegnen. Dass wir mit ihm zusammenkommen. Und das ist etwas Wunderbares. Gott könnte ja der unnahbare Gott sein, der weit draußen irgendwo ist. Aber die Bibel sagt, nein, er ist anders. Und ich lese aus 2. Mose 25 dieses ganz grundlegende Gebot der Tora. 2. Mose 25, 8, und da sagt Gott, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Das ist gewaltig. Gott möchte in der Mitte von uns Menschen wohnen. Und wohnen ist nicht nur sein, Gott ist allgegenwärtig, er ist überall. Aber wenn er sagt, ich möchte in der Mitte wohnen, dann heißt das, dass er da zu Hause sein möchte. Und da, wo er zu Hause ist, möchte er auch, dass wir zu Hause sind. Israel war kurz davor ein Sklavenvolk in der Fremde. Ein Sklavenvolk entfremdet. Und mit dem, dass sie dann zum Sinai geführt wurden und Gott den Plan gegeben hat zum Bau der Stiftshütte, da kamen sie nach Hause. Und so möchte Gott, dass wir Menschen nach Hause kommen, zu ihm. Da, wo er mit Freuden ist und ruht, wohnt, da möchte er, dass wir auch zu Hause sind. Aber wir sehen gleich ein Problem. Hier sehen wir das eigentliche Tempelhaus. Eben eine Stiftshütte, die eingerichtet war, damit man es immer wieder abbrechen konnte, an einem anderen Ort wieder aufbauen konnte. Abbrechen, wieder aufbauen konnte. Das war ideal eben konzipiert für die 40-jährige Wüstenwanderung Israels. Aber eben, das war das Heiligtum, wo Gott wohnen wollte. Jetzt sehen wir aber vorgeschrieben war rundherum ein Vorhof mit einer Byssus-Umwandlung. Byssus, das ist feine Leinen. Und zwar in Ägypten damals. Sensationell, wie die Leinen hergestellt wurde. Also von einer Qualität der Feinheit, da staunen wir heute noch. Und die Israeliten haben das so gemacht, also weißes Leinen wurde da von Säulen getragen und machte damit eine Abgrenzung von den Menschen rundherum. Warum diese Abgrenzung? Gott möchte mit uns eine Begegnung und dann haben wir aber diese Abgrenzung. Und zwar 5 Ellen hoch. Die alte hebräische Königselle, 52,5 cm. Also, 5 Ellen hoch. Da springt man auch nicht so schnell drüber. Jesaja 59 zeigt uns das große Problem. Jesaja 59, Vers 1. Es raschelt immer noch, dann weiß ich, ich muss warten. Jesaja 59, 1. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Missetaten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Da sehen wir die große Trennung zwischen uns Menschen und Gott, das ist die Sünde, unsere Schuld. Gott ist ein heiliger Gott und er kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben und darum ist diese Byssus-Umwandlung weißes Leinen. Um klar zu machen, Gott ist heilig und er kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Und das ist ein Konflikt. Und darum das Thema Gott begegnen. Wie war das damals? Wie konnten sie trotz dieser Abtrennung Gott begegnen? Wie ist das heute? Wir werden sehen, es ist genau das gleiche Grundprinzip, das damals wie heute gilt. Und das Schöne ist, wir haben hier einen Zugang. Sieht man hier diesen Vorhang? Das ist ein Türvorhang. Und zwar der allereinzige. Vorgeschrieben, 20 Ellen breit. Also 10,50 Meter und 5 Ellen hoch. Mit ganz wertvollen Farben verziert, genau vorgeschrieben. Ja, und das macht klar, dieser Türvorhang, es gibt einen Weg zurück zu Gott. Und interessant, dieser Weg oder dieser Zugang ist nach Osten ausgerichtet. So nach der Vorschrift der Bibel. Wo wurde der Mensch aus dem Garten in Eden hinausgetan? Durch das Osttor. Also wenn wir da im Bild vor dem Tor stehen, stehen wir im Osten. Da, wo der Mensch grundsätzlich seit dem Sündenfall steht. Seitdem der Mensch bewusst einen Bruch gemacht hat mit Gott, steht er gewissermaßen im Osten. Aber jetzt sehen wir da einen Zugang. Und das sagt uns, es gibt einen Weg zurück zu Gott. Einen Weg. Nur einen. Und der Jesus sagt in Johannes 10, Vers 7 und 9, ich bin die Tür. Nicht eine Tür. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Und so wird uns hier klar gemacht, Jesus Christus ist der Weg und die Tür, sodass wir mit Gott eine Begegnung haben können. Und nochmals, 10,50 Meter breite Türe. Ich weiß, unter uns hier sind verschiedene Leute sehr gastfreundlich. Und da kommt man hin, wenn man dahin kommen muss. Ja? Aber niemand von uns hat eine Tür, die 10,50 Meter breit ist. So ist Gott. Und ich sehe da förmlich mit den Augen des Herzens den Herrn Jesus, der seine Hände ausbreitet und sagt, Matthäus 11, Vers 25, kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Vier Farben waren vorgeschrieben, blauer und roter Purpur, Karmesin und eben Weiß, das natürliche Weiß des Byssus. Und das weist alles auf Jesus Christus hin. Karmesin, Scharlach, Hebräisch, Tolaat, Shani, heißt wörtlich Scharlachwurm, weil man aus den Würmern der Kermesschildlaus, die man im Mörser zerstampft, diese Farbe, die hell leuchtet wie das arterielle Blut des Menschen, gewinnt. Und das wird im Matthäus-Evangelium so herrlich dargestellt. Der Herr Jesus wurde verworfen und durch die Römer schrecklich malträtiert. Und die Soldaten haben zum Spott ihm einen Mantel angezogen und es steht in Matthäus 27, 28, der Mantel war ein scharlachroter Mantel. Das war das Gewand von Königen im Altertum. Und sie haben ihn verspottet als König Israels. Aber er war der König Israels. Und das ist genau das Thema des Matthäus-Evangeliums. Der Jesus Christus ist der König Israels, der verheißene Messias. Aber dann, im Markus-Evangelium, da wird der Jesus als Kontrast dargestellt, nicht als König, sondern als der Knecht des Herrn. Aber auch dort wird beschrieben, wie die Soldaten ihn verspottet haben und die haben ihm einen Mantel angezogen, Markus 15, 27, und Markus beschreibt ihn als roter Purpurmantel. Wie geht das? Nun, das Prätorium von Pilatus, heute am Jaffa-Tor gelegen. Ja? Wer das schon gesehen hat in den frühen Morgenstunden, wo das Licht wie Jerusalem aufgeht und es ist anders als am Tag. Und es ist so, wie man das machen kann künstlich, wenn man roten Purpur und Scharlach nebeneinander stellt, einen bestimmten Lichtfilter darüber macht, man kann es nicht unterscheiden. In den frühen Morgenstunden im Prätorium, da konnte man das beschreiben, roter Purpurmantel, scharlachroter Mantel. Ja? Aber eben Matthäus beschreibt den König Israels und beschreibt ihn mit dem Karmesinmantel. Und Markus beschreibt ihn den roten Purpurmantel. Das beschreibt den Knecht des Herrn, der am Schluss, weil er sich so tief erniedrigt hat am Kreuz, auf den Thron Gottes erhöht wird, Markus 16, 19 bis 20, das ist der Knecht des Herrn, der königliche Herrlichkeit erworben hat, dadurch, dass er sich so erniedrigt hat. Dann
Markus 15, 19 bis 20.
Markus 16, da ist er auf dem Thron. Ich war, die letzten zwei Verse. Ja, danke, aber es ist doch Markus 16, 19 bis 20, wo er sich auf den Thron Gottes im Himmel setzt. Eben er, der Knecht. Und dann weißes Leinen im Lukas-Evangelium. Da wird der Herr Jesus vorgestellt als der vollkommene Mensch. Und als er vor dem Vierfürsten Herodes Antipas war, in Lukas 23, da hat dieser Vierfürst ihn verspotten wollen. Ich glaube, Pilatus hatte ihn zwischendurch weggeschickt zu Herodes Antipas, und dort in seinem Palast wurde er verspottet, indem man ihm eine weiße Toga Candida anzog. Das war damals die Kandidatskleidung, wenn jemand ein hohes Amt haben wollte. Und da hat er ihn verspottet. Der möchte gerne König von Israel sein. Er ist Kandidat. Aber er reicht es nie zum Spott. Aber Lukas beschreibt das, weißes Leinen, und das drückt gerade aus, dass der Herr Jesus der vollkommene Mensch war. Sündlos. Und darum konnte er für uns der Erlöser werden. Das ist diese dritte Herrlichkeit. Und dann gibt es noch den blauen Purpur. Und gerade das Johannesevangelium beschreibt, wie der Herr Jesus aus dem Himmel gekommen ist auf diese Erde. Schon die ersten Verse sagen, dass er Gott ist, der Schöpfer. Und da passt natürlich diese vierte Farbe, blauer Purpur, die Farbe des Himmels, und zeigt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und schauen wir nochmals, wenn ich zurückgehe, all diese vier Farben sind auf diesem Vorhang vorhanden. Und übrigens, der Künstler, der es gemacht hat, dieses Tor, der hat darauf geachtet, dass von allen vier Farben genau gleich viele Quadratmillimeter eingesetzt wurden. Ja, weil keine Herrlichkeit soll die andere irgendwie überdecken. In dem Jesus ist alles vollkommen, vollkommen harmonisch, und die vier Evangelien stellen ihn uns so vor. Und übrigens, dieser Vorhang wird von vier Säulen getragen. Nicht wahr? Eins, zwei, drei, vier, und dann geht der Vorhang noch weiter, gerade bis da zur fünften. Aber es wird ausdrücklich gesagt, die vier Säulen tragen den Vorhang. Und Säulen sind in der Bibel immer wieder ein Bild, also wiederholt ein Bild von Menschen. Wie geht das? Ganz einfach, muss man mich anschauen. Ja, Kapitel, ja, Kopfteil. Ja, und in Galater 2, im Psalm 144, werden Menschen mit Säulen verglichen. Und wer sind diese vier Säulen, die diesen Vorhang tragen? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Die vier Evangelisten. Und nun schauen wir uns den Vorhang noch, den Vorhof noch genauer an. Diese Büstusumwandlung, die wird getragen von Säulen. Und diese Säulen bestehen aus Akazienholz. Sie haben einen Fuß aus Kupfer, aus Legierung, Bronze, und einen Kopf aus Silber. Aber die Säulen selber sind aus Akazienholz. Und die tragen zusammen diese Umwandlung. Ich habe gesagt, eine Säule ist ein Bild von einem Menschen. Die vier Evangelisten, das ist klar. Aber wer sind die anderen? Das sind alle die, die heute zu Jesus Christus gehören. Die schon durch diese Türe hineingegangen sind. Die werden hier dargestellt als Säulen, die zusammen gegenüber der Welt dieses Zeugnis hochhalten. Gott ist heilig. Völlig unbestechlich. Aber Gott ist auch Liebe. Und darum gibt es einen Weg zurück zu Gott. Das zeigt dieses gemeinschaftliche Zeugnis an der Kinder Gottes. Aber diese Säulen, wenn die einfach so stehen würden in der Wüste Sinai, wenn ein Windstoß kommt, die würden kippen. Und darum sind die mit Bindestäben, den silbernen Bindestab, sind die alle miteinander verbunden. Und das gibt Stabilität. Ja? Wenn man sich vorstellt, diese Säule bin ich, und dann ist da eine Säule und da eine Säule. Und dann auch noch weitere. Aber schon mal diese zwei durch die Bindestäbe verbunden, stützen. Aber das reicht auch noch nicht. Also, dass wir als Gläubige einander Stütze sein können. Aber hier gibt es ein Seil mit Zeltpflock in den Boden und auf die andere Seite nach außen Seil mit Zeltpflock. So, nochmals verstrebt. Also es reicht nicht, wenn wir Unterstützung haben durch andere Gläubige, rechts und links, sondern es braucht noch zwei weitere Stützen. Eine Stütze ist nach außen sichtbar und die andere nicht. Also mich hat man im Zug, kann man mich antreffen, dass ich Bibel lese. Und dann kann es sein, dass jemand plötzlich Fragen stellt. Das ist mir gerade vor kurzem passiert im Zug und dann sagt einer, lesen Sie hier Aramäisch? Nein, das ist Hebräisch, aber das sieht ganz genau gleich aus. Und dann wollte er wissen und wissen und das war ein Aramäer. Und dann habe ich ihm eben erzählt über das Aramäische in der Bibel, aber auch über das Hebräische und so weiter. Und er war so interessiert. Ja, also wenn wir Bibel lesen, das dürfen die Leute sehen, diese Stütze. Aber mich hat man noch nie gesehen im Zug auf den Knien, beim Beten. Herr Jesus sagt, dann geht man ins Kämmerlein. Das ist etwas, das machen wir nicht so demonstrativ, oder? Ja, schon im Restaurant, vor dem Essen. Das ist ja klar, das ist ja auch nicht so, dass man dann auf den Tisch steht und sagt, hallo Leute, jetzt beten wir. Nein, auch in deiner Diskretion. Aber eben, wir brauchen beide Stützen, das Gebet, Verborgenen, und das Bibellesen. Und das stützt uns. Und eben diese Säulen sind aus Akazienholz, und zwar nicht diese Akazie, die man bei uns kennt. Das ist eben die Akazie im Nahen Osten, die wurde in der ältesten Bibelübersetzung, in der Septuaginta, wiedergegeben im Griechischen mit unverderbliches Holz. Es gibt keinen Schädling, der dieses Holz fressen kann. Und ich habe das aufgenommen in En Gedi, in der Oase am Toten Meer, diese Akazie. Und da ist es wichtig, wenn man da ist, dass man nicht nur einfach schaut, sondern mit den Händen. Ich rühre alles an, ja. Und da muss man so ein bisschen drücken und machen und dann merkt man, was das für ein Holz ist. Ganz anders als Tannenholz. Ja? Mach mit dem Nagel nur ein bisschen so und schon ist der Abdruck da. Aber hier ist es ganz anders. Unverderbliches Holz. Und das spricht von dem ewigen Leben, das die Erlösten bekommen haben. Der Silberkopf spricht von Erlösung. Nicht wahr? Silber heißt Kesef, aber Kesef heißt auch Geld. Wie Französisch. Argent heißt Silber und auch Geld. Kesef, genau gleich. Das ist der Kaufpreis. Das heißt, dieses Kapitel bei der Säule drückt aus, das ist jemand, der erkauft worden ist durch den Herrn Jesus, erlöst durch ihn. Und der Fuß aus Bronze, Kupfer, das ist das gleiche Material wie der Altar. Es gibt drei Metalle in der Stiftshütte, Gold, Silber und Kupfer, aus Legierung Bronze. Und der höchste Schmelzpunkt ist bei der Bronze. Und darum wurde der Altar im Vorhof nicht aus Gold gemacht oder Silber, sondern aus dem Metall, das die Hitze am besten erträgt. Und so spricht das von den Leiden des Herrn Jesus für uns. Und diese Sockel da bei den Säulen aus Bronze drücken aus, ich stehe, weil der Herr Jesus für mich gelitten hat. Ja, jetzt schauen wir uns den Brandopferaltar an. Der war also auch aus Akazienholz, aber dann überzogen mit Kupfer, mit Bronze. Und das ist eine gute Einrichtung. Würde man nämlich einen Kupferaltar, der in Betrieb ist, mit Feuer berühren, würde man schwere Verbrennungen davon tragen. Aber durch das Holz darin wird die Hitze abgezogen, sodass es handwarm ist. Ja, und so spricht der Altar von dem Opfer des Herrn Jesus. Da wurden die Opfer dargebracht, insgesamt vier blutige Opfer, Brandopfer, Friedensopfer, Sünd- und Schuldopfer. Und diese Opfer weisen alle hin auf das Opfer des Herrn Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und zwar wieder aus vier Blickwinkeln. Johannes beschreibt in seinem Evangelium das Opfer, wie der Herr Jesus sich zur Ehre Gottes, zu seiner Verherrlichung hingegeben hat. Das sieht man, wenn man das Johannes-Evangelium durchliest, wird das betont. Das ist das Brandopfer. In 3. Mose 1, das Opfer zur Ehre und Verherrlichung Gottes. Lukas beschreibt das Friedensopfer. Und Markus das Sündopfer, Matthäus das Schuldopfer. Ich töne das jetzt nur so an, ohne es auszuführen. Aber ich möchte ans Herz legen, geht diesem Thema nach, das Thema der Opfer. Das ist so etwas Wunderbares. Und das schönste Buch, das ist auf meiner Liste von den Büchern, die ich unbedingt lesen musste in meinem Leben. Ich habe so viele Bücher gelesen, aber viele hätten gar nicht geschrieben werden müssen. Und da gibt es eine gar nicht lange Liste. Das sind die Bücher, die mich am meisten geprägt haben. Und eins darauf ist von Hank Haycobe. Die Opfer. Schlicht, die Opfer. Das ist so wunderbar. Also so ergreifend. Wer das gelesen hat, und es ist immer noch erhältlich, für den wird die Anbetungsstunde in der Gemeinde etwas ganz Neues. So wunderbar. Man sieht den Herrn Jesus eben am Kreuz und diese verschiedenen Sichtweisen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die das aufzeigen. Wie er das Opfer ist, wie es in Jesaja 53 im Alten Testament angekündigt wurde. Und schauen wir mal, der Brandopferaltar musste ausdrücklich in den Ecken 4 Hörner haben. Hörner sind ein Bild von Kraft und Macht. Das weiß man spätestens, wenn man die Hörner eines Widders im Bauch mal erwischt hat. Ja, wirklich Kraft und Macht. Aber hier bedeutet es, dass die Erlösung eine mächtige Erlösung ist. Das heißt, es gibt keinen Menschen in dieser Welt, der einmal sagen könnte, für mich hat das nicht gereicht. Doch das Opfer des Herrn Jesus gilt für alle. Aber natürlich wird es nur denen zugerechnet, die auch kommen und das in Buße annehmen, indem sie ihre Schuld bereuen, sich beugen vor Gott, ihre Schuld bekennen und im Glauben das Opfer des Herrn Jesus für sich in Anspruch nehmen. Dann wird das zugerechnet. Aber das Werk des Herrn Jesus reicht für jeden. Gott hat nicht eine bestimmte Gruppe der Menschen ausgeklammert, sondern das Heil ist für alle. Also hat Gott die Welt geliebt, sagt Johannes 3, Vers 16. Und das wird hier ausgedrückt. Die Stärke der Hörner drückt aus, das reicht für jeden, der kommt. Und zwar 4, wie die 4 Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Westen, Osten, weltweit. Für alle Nationen, für alle Völker, für alle Stämme und alle Sprachen. Und wirklich, Offenbarung 7 sagt uns, auch schon Offenbarung 5, dass einmal Menschen aus allen Nationen, allen Völkern, allen Stämmen und allen Sprachen errettet werden durch das Opfer des Herrn Jesus und durch sein Blut, das da eben beim Altar, beim Schlachten jeweils geflossen ist. Und das ist der Weg zurück zu Gott. Man muss also durch die Tür hineingehen und das Erste, was man dann im Vorhof antrifft, ist eben der Altar mit den Opfern. Auf dieser Grundlage können wir zu Gott kommen. Das ist die Antwort, wie diese Trennung aufgehoben werden kann. Und wenn man soweit ist, dann kann man ein paar Schritte weitergehen. Da kommt dieses Waschbecken. Unmittelbar vor dem Eingang des Tempelhauses. Es wurde hergestellt aus den Spiegeln, also gestiftet, von Frauen, die ihre polierten Bronzespiegel zur Verfügung stellten. Aber die braucht man natürlich für die tägliche, für das tägliche in Ordnung bringen. Und die haben gesagt, aber das ist noch wichtiger. Das hat Priorität. Und Mose hat daraus dieses Waschbecken herstellen lassen. Und das ist ein Bild des Wortes Gottes. In Jakobus 1 wird gesagt, das Wort Gottes ist ein Spiegel. Und wer da hineinschaut, und diese Bronze wurde eben glatt bearbeitet, konnte man sich im Spiegel sehen. Und so ist es, wenn wir die Bibel lesen, dann braucht es echt Mut. Denn das deckt einem alles auf im Leben. Eins nach dem anderen. Nicht alles aufs Mal, würden wir gar nicht ertragen. Eins ums andere. Und darum sage ich, es braucht Mut. Ich hatte mal einen Deutschlehrer, der hatte eine solche Aversion gegen die Bibel. Das wussten meine Kollegen. Dann haben sie ihm vor der Stunde, bevor er reinkam, eine Bibel aufs Pult gelegt. Und als der kam, das gesehen hat, der wurde so wütend, hat die Bibel hinten an die Wand geschmissen, sodass sie kaputt ging. Ja, ich meine, der wusste genau, dass die Bibel sein Leben verurteilte. Und es war wirklich ein Leben im Bösen. Das war bekannt, wie der Mann gelebt hatte. Und er hasste das. Und darum braucht es Mut, diesen Spiegel auf sich anzuwenden. Und dann haben wir aber die Möglichkeit, eben unsere Sünden zu bekennen. Und die Priester mussten jeden Tag ihre Hände von diesem Wasser waschen, bevor sie ins Heiligtum gingen, und auch die Füße. Also das, was wir tun, und das, wo wir hingehen und wie wir leben. Ja? Das müssen wir korrigieren lassen durch das Wort Gottes, immer wieder uns reinigen lassen. Das gehört zum normalen Christsein. Wenn man durch den Glauben an das Opfer des Herrn Jesus errettet ist, ein für alle Mal, dann ist es wichtig, dass mein Leben in der Heiligung lebt. Und dazu braucht es das Wort Gottes. Und das Wort Gottes wird wirklich verglichen in Epheser 5, 25 mit Wasser, das reinigt. Weil der Spiegel führt uns dazu, dass wir unsere Sünden bekennen. Und dann vergibt uns Gott, werden wir gereinigt. Das Wasserbad. Beziehungsweise das Wasser, das Reinigungswasser des Waschbeckens. Und was auffällt, alles ist so detailliert bezeichnet, wie viele Ellen hoch, wie viele Ellen lang und so weiter. Und man muss wissen, in der Bibel ist nicht nur wichtig, was steht, sondern auch das, was nicht steht. Und hier steht kein Maß. Beim Altar, ganz genau, 3 Ellen Höhe, quadratförmig, 5 mal 5 Ellen, hier nichts. Warum? Ja, welches Maß soll ich angeben für die Bibel? Ich studiere die Bibel so richtig seit 50 Jahren. Und ich entdecke dauernd neue Sachen. Ich freue mich. Dauernd. Also es vergeht garantiert keine Woche, ohne dass ich wieder ganz neue Dinge entdeckt habe. Und wenn ich jetzt so alt werden würde wie Methuselah, würde das aufhören, wenn ich dann mal 300 bin? Nein. Die Bibel ist unausforschlich. Und darum kann man kein Maß angeben. Darum gibt es ja auch kein Maß. Oh, jetzt sehen wir noch diese Stiftshütte. Ist ja mit Decken abgedeckt. Und zwar, wie ein Zelt abgedeckt ist, aber mit 4 verschiedenen Decken. Und die oberste ist aus Dachasch. Da haben manche schon gestaunt, was ist das Wort, was bedeutet das? Gerade vor kurzem habe ich einen Israeli gehört, der hat gesagt, niemand weiß, was Dachasch bedeutet. Okay. Aber es gibt Möglichkeiten, wie man Wörter, die im hebräischen Alten Testament selten vorkommen, wie man die aufhellen kann. Da helfen die verwandten Sprachen, wie zum Beispiel Arabisch oder Babylonisch oder Aramäisch und so weiter, weil die haben die verwandten Wurzeln auch und dann kann man da Antworten finden. Und Dachasch, oder althebräisch ausgesprochen Dachasch, entspricht im Arabischen du hast. Ein S-Laut im Arabischen entspricht einem Sch-Laut im Hebräischen immer wieder. Zum Beispiel sagen wir Shalom und die Araber sagen Salam. S, Sch, ja? Dachasch, du hast. Und das ist die Seekuh. Die Seekuh. Also etwas Verwandtes zum Seeelefant, zum Seehund, aber die Seekuh lebt im Roten Meer, also gerade da, wo die Sinai-Halbinsel war. Und Beduinen haben bis in die moderne Zeit dieses Leder der Seekuh benutzt für Schuhe. Und davon ist auch die Rede in Hesekiel 16, von Schuhen aus Seekuhfell. Also dieses strapazierbare Leder da zu oberst, das war ein super Schutz für dieses Haus aus Gold. Nicht wahr? Das Wesentliche, was dann dieses Haus ausmacht, das ist Gold. Wie man hier sieht, die Bretter alle überzogen mit Gold. Und das musste alles geschützt werden mit Seekuh. Und die Seekuh ist ein Säugetier, das sehr lange im Wasser unten sein kann, ohne zu ersticken. Aber sie ist nicht wirklich zu Hause im Meer. Sie muss immer wieder hochgehen und Luft holen. Und der Herr Jesus, der Sohn Gottes, kam in diese Welt und er war ein Fremder. In Johannes 2 heißt es auch, dass er sich den Menschen nicht einfach anvertraut hat, weil er wusste, was in ihm war. Er hat nicht zu allen Menschen Vertrauen gehabt. Es gab Leute, zu denen hatte er Vertrauen. Zum Beispiel zu Lazarus, Maria und Martha. Aber er war fremd in dieser Welt, wie die Seekuh ein Fremdling ist. Und es ist natürlich so, wenn man an ihn glaubt, an den Herrn Jesus, dann wird man immer mehr wie er. Und plötzlich hat man das Gefühl, irgendwie bin ich fremd in dieser Welt. Ja? So hat das der Herr Jesus gesagt in Johannes 17. Sie sind in der Welt, aber sie sind nicht von der Welt. Und wir wissen, die Luft, die müssen wir oben holen, weil unsere Heimat auch droben ist. Ja, davon spricht die erste Decke. Und dann kommt, hier sieht man alles hintereinander, 1, 2, 3, 4, die zweite rot gefärbte Widderfelldecke. Und Widder sind die Tiere, die gebraucht wurden in 3. Mose 8 zur Einweihung der Priester in ihren Dienst. Also der Widder spricht von Hingabe. Und die Farbe rot von der Hingabe bis zum Letzten. Und der Herr Jesus hat uns nicht einfach so geliebt, sondern er war bereit, bis zum Letzten zu gehen, bis nach Golgatha. So steht es in Johannes 13, da wo der letzte Vorabend beschrieben wird, vor der Kreuzigung, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und Ende heißt Telos. Und wer ein gutes Wörterbuch hat, auf Griechisch, oder ein paar dazu, schaut nach, Telos heißt auch Tod. Das Ende im Sinn von Tod, liebt er sie bis ans Ende, das heißt bis aufs Blut. Das ist die Liebe des Herrn Jesus und das gibt uns Mut. Wenn er alles gegeben hat, sagt 2. Korinther 5, dann wollen wir doch nicht mehr für uns selbst leben, sondern für ihn. Das lernen wir von dieser Decke. Und es ist ja so, Johannes sagt in 1. Johannes 2 etwas ganz Eigenartiges, ein Gebot. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Der Herr Jesus war ein Fremdling, wir sind auch Fremdlinge. Der Herr Jesus hat sich hingegeben, wir geben uns auch ihm hin. Wenn es um Märtyrium geht, dann wird es mir immer schwül. Aber was mich dann wieder tröstet ist, in 2. Korinther 5 heißt es, wir sollen nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der für uns sich hingegeben hat. Also, wenn wir nicht zu Märtyrern werden müssen, dann wenigstens zu solchen, die in diesem Leben ganz für ihn da sind. Das ist eine Entscheidung. Das, was wahr ist in ihm und in euch. Und dann haben wir die Ziegenhaardecke und wer hat eine Kleidung gehabt aus Ziegenhaar? Das war typisch Propheten. Auch Schafpelze, aber Ziegenhaar. Es war nicht ganz klar, wer war dieser Mann, von dem in 2. Könige 1 die Rede ist. Und dann hat jemand gesagt, es war ein Mann in härenem Mantel. Es ist Elia, der Tisbeter. Sofort klar, der Mann mit dem Ziegenhaarmantel, das ist dieser treue Prophet. Und Der Herr Jesus kam in diese Welt als der Prophet, der uns alles sagen musste, was der Vater ihm an Worten für uns gegeben hat. Und diejenigen, die ihm nachfolgen, die sollen weissagen. Und zwar im Sinn von 1. Korinther 11. Da heißt es, jede Frau, die betet oder weissagt. Jeder Mann, der betet oder weissagt. Und was ist das? Nach 1. Korinther 14, Vers 3. Weissagen, Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Und zwar so, geleitet durch den Heiligen Geist, dass man jemandem ein Wort weitergibt, das richtige Wort zur richtigen Zeit. Das ist es. Und so möchte der Herr uns brauchen, so zu ermutigen, das richtige Wort zur richtigen Zeit. Und das kann manchmal so motivierend wirken. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und dann haben wir noch die Cherubim-Decke, die unterste, die herrlichste. Aus allen vier unbezahlbaren Farben. Roter, blauer Purpur, Karmesin und das natürliche Weiß Byssus. Und das spricht wieder von all diesen Herrlichkeiten des Herrn Jesus, was er aber alles mit der Gemeinde teilt. Drum, die Decken sprechen zuerst von ihm und dann auch von den Erlösten. Jetzt haben wir alle vier Decken angeschaut. Aber jetzt schauen wir das Heiligtum an mit den drei Geräten. Schabrottisch, Räucheraltar, Menorah. Der Schaubrottisch war aus reinem Gold. Und das spricht von dem Herrn Jesus. Und zwar, der Schaubrottisch musste 12 Brote tragen. Ein Symbol von den 12 Stämmen Israels. Das heißt also, der Herr Jesus trägt sein Volk. Das irdische Volk Israel und natürlich auch, weil das irdische ist ein Hinweis auf das himmlische, die Gemeinde, das himmlische Volk Gottes. Und es wird ausdrücklich gesagt, eine Handbreitleiste sollte da herum gebaut werden. Eine Handbreit, sodass die Brote nicht runterfallen. Und der Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Er ist die Garantie, dass wir durchs Leben hindurchkommen bis ans Ziel. Niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Wir können durch Drangsal, Not und Beängstigung gehen, sagt Römer 8, Vers 35. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges und so weiter uns zu scheiden vermögen wird. Diese Sicherheit in dem Herrn Jesus wird da ausgedrückt. Und es ist schon so, ich habe gesehen in anderen Ländern, wie Menschen ihre Götter tragen. Zum Beispiel in Indien. Ich war gerade da, als das Fest für Ganesh, den Elefantengott, gefeiert wurde. Und ich habe gesehen, wie die Ganesh-Götterfiguren auf Lastwagen geladen wurden, um verteilt zu werden an den Plätzen. Was ich denke, die Menschen tragen ihre Götter. Und in Jesaja 46 heißt es, dass diese Götter sehr schwer sind, gerade auch für die Lastesel, und sie zusammenkrachen unter dem Gewicht dieser Götter. Und dann sagt der Herr, der Gott der Bibel, ich will euch tragen bis ins Greisenalter. Er ist der goldene Tisch, der uns trägt. Der Räucheraltar, wovon spricht er? Die Bibel erklärt sich selbst. Im Psalm 143 sagt David, lass als Rauchwerk vor dir bestehen mein Gebet. Also dieses wohlriechende Rauchwerk, das da verbrannt wurde auf dem goldenen Altar, spricht von dem Gebet, das Gott wohlgefällig ist. Und dann haben wir hier vier Hörner. Und das zeigt, Gebet ist wirksam. Und zwar weltweit. Aber wichtig ist, wir müssen die Bescheidenheit haben, dass wir es dem Herrn überlassen, wie er unser Gebet erhört. Und manchmal denken wir, so. Und es ist doch so. Aber wir sehen, er hat doch erhört. Und manche sagen, ja, aber Gott ist ja souverän, er macht doch alles, was er will. Es kommt doch gar nicht darauf an, ob man betet oder nicht. Da muss man ja Jakobus 4 lesen und dort heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und das macht klar, es gibt Dinge, die Gott nicht tun würde, wenn seine Kinder nicht beten. Aber es gibt ganz viele Dinge, die macht Gott sowieso, ob wir beten oder nicht. Souverän zieht er das durch. Aber es gibt Dinge, die würde er nicht machen. Und darum ist es so wichtig, Gebet macht einen entscheidenden Unterschied. Und das soll uns ermutigen, zu beten und zu vertrauen. Der Herr bestimmt, wie er hört und auch den Zeitpunkt. Der siebenarmige Leuchter, das war die einzige Lichtquelle im Heiligtum. Es gab keine Fenster. Und das macht uns klar, wir brauchen nicht das Licht der Philosophie und der Psychologie zum Beispiel. Es gibt noch andere. Es gibt auch so Bücher, How-to-Bücher. Das sind so Lebenshilfen für alle möglichen Themen. How to make money. Wie macht man Geld? Oder how to make friends. Wie macht man Freunde? Ja, indem man auf Facebook geht. Ja, aber eben, das ist Licht aus dieser Welt. Und das einzige Licht war dieser Leuchter aus reinem Gold. Und er spricht von dem Herrn Jesus, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, dann gibt er uns eben dieses göttliche Licht, das unabhängig ist von Psychologie, von Philosophie, von Säkularwissenschaft und so weiter. 7 Lampen, das drückt aus dieses vollkommene Licht, das er uns gibt durch sein Wort. Und darum ist es so wichtig, dass wir tagtäglich die Bibel lesen, studieren und uns dieses Licht schenken lassen. Jetzt kommt noch das Allerheiligste. Und da gab es die Bundeslade. Und Gott thronte zwischen den Cherubim. Auch da gab es keine Fenster, nicht wahr? Und trotzdem in Psalm 80 heißt es, der du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor. Das heißt also, wenn an Yom Kippur, das steht jetzt gerade bald bevor, an Yom Kippur der Hohepriester ins Allerheiligste hineinging, in diesen dunklen Raum, strahlte zwischen den Cherubim das göttliche Licht hervor. Das muss unglaublich gewesen sein für den Hohenpriester. Und da haben wir den Thron Gottes. Aber das müsste uns eigentlich erschrecken. Denn in der Bundeslade drin, da waren die 10 Gebote. Und das heißt ausdrücklich von diesen Cherubim-Gestalten, ihre Gesichter müssen da hinunterschauen auf den Deckel. Also symbolisch, diese Engel, Cherubim, die den Auftrag haben, die Gerechtigkeit Gottes zu verteidigen, darum haben die auch den Eingang, den verschlossenen Eingang zum Garten Eden verteidigt. Diese Gerechtigkeitsengel schauen darunter, symbolisch, auf die Tafeln und machen klar, diese Menschen rundherum haben versagt und verdienen eigentlich das Gericht Gottes. Aber am Yom Kippur ging der Hohepriester mit dem Blut des Opfers, des stellvertretenden Opfers hinein, hat es einmal auf den Deckel gesprengt und dadurch wurde der Thron Gottes zum Thron der Gnade. Gott vergibt, weil der Herr Jesus bezahlt hat. Und in Hebräer 4 am Schluss heißt es, dass wir nun mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade hinzutreten dürfen, um eben rechtzeitig Hilfe zu bekommen. Und das bedeutet also, im Allerheiligsten, da wird nicht nur angebetet, sondern da bitten wir auch. Und es ist ja so, im Alten Testament war der Scheidevorhang trennend. Niemand durfte da hinein. Ausnahme einmal an Yom Kippur, der Hohepriester. Aber Gott war der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Und wir wissen nach Matthäus 27, im Moment, als der Jesus am Kreuz gestorben ist, zerriss der Vorhang von oben nach unten, um zu zeigen, jetzt ist der Zugang offen. Und darum dürfen die Gläubigen heute, dürfen Gott Abba, Vater nennen. Abba, das ist so intim. Nicht wahr? Es gibt manche Kinder, wenn die von ihrem Vater sprechen zu den anderen Kindern, dann sagen sie nicht unbedingt, mein Papa hat gesagt, sondern mein Vater hat gesagt. Warum? Weil sie diese Beziehung, diese gefühlsmäßige Beziehung zum Vater, das wollen sie nicht einfach ihren Schulkollegen so preisgeben. Aber zu Hause sagen sie Papa. Und Abba drückt genau das aus. Die Kinder in Israel, die sagen Abba, Abba und nicht Avi, Avi. Oder Avinu, unser Vater. Und im Judentum hat man gelehrt, man soll Gott nicht Abba nennen. Das ist zu nahe. Und das Neue Testament lehrt, wir rufen Abba, Vater. Wir haben eine so tiefe Beziehung zu Gott bekommen durch den Herrn Jesus, dass wir hier zum Thron der Gnade kommen. Und was ist morgen? Welche Herausforderungen stehen vor uns morgen? Und wir dürfen zum Thron der Gnade kommen und einfach sagen, aber. Und wenn wir nicht richtig wissen, was zu sagen, dann sagt Römer 8, dass der Geist Gottes sich unserer Schwachheit annimmt und er vertritt uns. Das ist übrigens nicht Zungenreden. Das heißt nämlich dort in unaussprechlichen Seufzern. Und beim Zungenreden würden wir auch nicht etwas hören. Ja? Das ist ja nicht unaussprechlich. Aber so vertritt uns der Geist Gottes. Und wir dürfen einfach da so diese Nähe haben zu dem Vater, zu dem Herrn Jesus. Das ist das geöffnete Heiligtum. Das hatte man im Alten Testament nicht. Und wir haben das, diesen offenen, direkten Zugang in die Gegenwart Gottes. Alles auf der Grundlage davon, dass der Herr Jesus sein Blut gegeben hat. Und so finden wir hier Gottes Offenbarung in Gnade und eine herrliche Botschaft für Christen und für Nichtchristen, um zu lernen, was es heißt, Gott zu begegnen, auch heute. Das ist ja das Generalthema unserer Bibelausstellung hier in Hunzenschwil, die wir durchführen werden vom 2. bis 20. November dieses Jahres. Und wir haben da drei Blöcke, immer von Mittwoch bis Sonntag. Mittwoch bis Sonntag, Mittwoch bis Sonntag. Die Ausstellung beginnt jeweils um 2 Uhr nachmittags. Und dann haben wir an verschiedenen Abenden auch noch zusätzliche Vortragsabende, die hier an der Römerstraße 25 stattfinden werden. Und ein paar Schritte weiter die Ausstellung an dem Fabrikweg 1. Da haben wir ein großes Modell der Stiftshütte, etwa 5 Meter lang. Und dann auch ein Modell des Salomo-Tempels, des zweiten Tempels zur Zeit des Herrn Jesus und auch des dritten Tempels nach den Plänen von Hesekiel. Mit einer ganz speziellen 3D-Animation, wo man in den Tempel hineingehen kann. Und vieles weitere. Das große Anliegen ist, Menschen damit bekannt zu machen, und zwar Christen und Nichtchristen.